Fakten zum Thema Grenzwerte von Folgen diskutiert. Folgen bestimmter Bauart, die der Rechner nicht ausnutzen kann, um einen Grenzwert zu berechnen, um den Grenzwert solcher Folgen zu berechnen, ohne dass man die Definition des Grenzwertes, die für die praktische Bestimmung von Grenzwerten vielleicht eher umständlich ist, nützen zu müssen. Weiter haben wir kennengelernt, Kriterien für die Konvergenz, also zumindest wenn die Folgen monoton sind, dann wissen wir, Beschränktheit ist äquivalent zur Konvergenz. Wenn die Folgen nicht monoton sind, dann wissen wir zumindest, dass eine Implikation gilt. Konvergente Folgen sind immer beschränkt, umgekehrt muss es also nicht sein. Und wir wollen uns jetzt ein paar weitere Methoden zur Konvergenzuntersuchung widmen. Und als erstes ein Satz, der als Sandwich-Theorem bekannt ist, folgendermaßen: Sie haben eine Folge an n, die konvergent ist und gegen den Grenzwert a konvergiert. Also schreibt das kurz so auf. Eine Folge bn, die gegen denselben Grenzwert a konvergiert. Und eine Folge cn, die die Eigenschaft hat, dass an kleiner gleich cn kleiner gleich bn ist. Ja, das heißt also, dass die Folge cn, die wird also von links und rechts abgedeckt, wie die Auflage in einem Sandwich von Folge an und von der Folge bn eingeschachtelt. Und dann folgt, dass die Folge cn ebenfalls gegen den Grenzwert a konvergiert. Also das, was intuitiv irgendwie einleuchtet, wenn man sagt, ich habe da eine Folge an auf der Zahlengerade, eine Folge bn auf der Zahlengerade, die konvergieren beide gegen dasselbe und dazwischen befindet sich noch eine Folge cn, ja, wo soll die denn anders hin als auch zu diesem Punkt. Aber natürlich ist dieses intuitive Argument noch lange kein mathematischer Beweis. Denn wir müssen das Ganze natürlich auf die Definition des Grenzwertes zurückführen. Und das kann man natürlich leicht machen. Was müssen wir tun? Wir wissen, a ist ein Grenzwert, oder a ist der Grenzwert einer Folge genau dann, wenn sie bei beliebig vorgegebener Epsilon-Umgebung um den Punkt a sicher sein können, dass nur endlich viele Folgenglieder nicht in dieser Umgebung sind. Das heißt, geben Sie sich einfach ein Epsilon größer als 0 vor. Dieses Epsilon gibt Ihnen also die Größe der Epsilon-Umgebung an. Dann folgt, an ist in der Epsilon-Umgebung u Epsilon von a. Das gilt für alle an in Ausnahme von endlich vielen Folgengliedern. Also wir können sagen, für fast alle an. Auch bn konvergiert gegen den Grenzwert a. Also auch bn erfüllt das, dass bn aus u epsilon von a für fast alle bn. Das heißt, es gibt jetzt endlich viele Ausnahmen in der ersten Folge, endlich viele Ausnahmen in an, endlich viele Ausnahmen in bn. Jetzt ist also klar, wenn Sie weit genug nach hinten gehen mit Ihrem Index, ja, also wenn Sie die Folgen hier anschauen, A0, A1, A2 und so weiter, und die Folge B0, B1, B2 und so weiter. Und jetzt markieren Sie sich die bösen AN und die bösen BN, also die, die halt hier nicht drinnen sind. Zum Beispiel das da, zum Beispiel das A3, und weiter. Endlich viele. Das heißt, irgendwann ist Schluss, bis hierher zum Beispiel, da ist das letzte Böse ein. Das gleiche mache ich mit dem BN. Das ist zum Beispiel hier das letzte. Ja, jetzt sehen Sie, wenn Sie also weit genug nach hinten gehen, zum Beispiel bis hierher, dann ist dieses AN und das BN an dieser Position groß N sicher schon eines der Waffen und ab hier alle anderen auch. Also alle AN, die nachgekommen und alle BN, die nachgekommen sind, auch brav. Also die sind in dieser Epsilon-Umgebung drinnen. Das heißt, Sie können sicher sein für N. Größer gleich dieses Groß N gilt A minus Epsilon ist kleiner als AN, auch BN und kleiner als A plus Epsilon. Ja, und das CN ist genau dazwischen. Das heißt, auch das CN liegt in dieser Epsilon-Umgebung von A. Das heißt, Sie wissen, dass für alle N größer gleich Groß N liegt CN in der Epsilon-Umgebung. Bei Epsilon größer 0 war vorgegeben, dieses Groß N, das ist natürlich in Wirklichkeit ein Groß N von Epsilon, das hängt vom Epsilon ab, wie weit wir gehen müssen in der Folge AN und BN, aber es existiert so eine Zahl, Groß N, und damit ist also sichergestellt, dass fast alle, also ab dem Index Groß N, sind alle CN in der Epsilon-Umgebung. Egal welches Epsilon Sie sich vorgegeben haben, das Argument funktioniert immer, wenn das Groß N nur groß genug ist. Fast alle CN sind also in U-Epsilon von A und das ist ja genau die charakterisierende Eigenschaft eines Grenzwertes. Also daraus folgt, dass CN gegen A konvergiert und wir sind fertig. Also wenn Sie eine Folge einschachteln können, von links und von rechts, mit zwei Folgen, die gegen denselben Grenzwert konvergieren, dann können Sie auf die Art und Weise beweisen, dass Ihre Folge CN auch gegen diesen Grenzwert konvergiert und das ist auch bereits die Art, wie dieses Lemma oder wie dieser Satz hier angewendet wird. Nehmen Sie sich eine Folge CN und Sie wollen wissen, konvergiert diese Folge? Ja, nein. Sie wollen auch weiter wissen, wenn sie konvergiert, was für eine Grenze hat sie. Und diese Folge ist vielleicht nicht von der Bauart, dass wir die Rechenregeln dieser Folge ganz leicht anwenden können. Ja, dann kann man sich auf die Suche nach einfacheren Folgen machen. AN, die untere Schranke sind, BN, die immer obere Schranken sind für jedes CN und die den gleichen Grenzwert haben, dann brauche ich keine rechenrechtlichen Grenzwert, dann haben wir das. Also beispielsweise betrachten Sie die Folge CN gleich die n-te Wurzel auf 2. Na gut, wenn man so jetzt einmal Versuche macht, die Wurzel auf 2, das ist 1,41 irgendwas. Die dritte Wurzel auf 2 ist kleiner, die vierte Wurzel auf 2 ist noch kleiner und so weiter. Man wird also den Eindruck bekommen, das ist eine Folge, die wird immer kleiner und kleiner. Die n-te Potenz von der n-ten Wurzel auf 2 ist also 2. Also muss die n-te Wurzel auf 2 sicher größer als 1 sein. Also das ist 1 plus irgendwas. Der Grenzwert, falls der Grenzwert überhaupt existiert, muss also irgendwo größer gleich 1 sein. Und wenn also das, was man beobachtet, wenn man Computerexperimente macht, wenn diese Folge monoton ist und nach unten beschränkt durch 1, dann muss sie konvergent sein. Gut, die Monotonie kann man sich leicht überlegen. Denn die n plus erste Wurzel aus 2 muss kleiner sein als die n-te Wurzel aus 2. Warum nehmen Sie die n-te Potenz? Das sind alles positive Zahlen, das heißt, wenn wir die n-te Potenz nehmen, verändert sich die Ungleichung nicht. Wenn ich die n-te Potenz nehme, bekomme ich auf der hoch n, dann bekomme ich hier 2 und hier bekomme ich die n plus erste Wurzel aus 2 und das Ganze hoch n. Wenn Sie noch einmal mit der n plus ersten Wurzel aus 2 multiplizieren auf der linken Seite, dann steht hier auch 2. Das heißt also, das ist noch zu wenig, da fehlt noch ein Faktor größer als 1. Also gilt die untere Ungleichung. Und wenn die Wurzel eine monotone Funktion ist, können wir also auch retour. Also das heißt, diese Folge ist monoton. Sie ist monoton fallend. Sie ist nach unten beschränkt. Ja, wie gesagt, cn ist immer größer gleich 1, weil cn hoch n muss ja gleich 2 sein und das ist auch größer als 1. Also wir wissen sogar, es ist echt größer als 1. Gut, nach unten beschränkt, nach oben beschränkt sowieso, weil die Folge monoton ist. Ist sie nach oben beschränkt durch das erste Folgenglied. Also das heißt, das ist eine beschränkte und monotone Folge und daher eine konvergente Folge. Und jetzt ist die Frage, was ist der Grenzwert dieser Folge? Ja, mit dem Sandwich-Theorem können wir uns auf die Suche machen nach einer passenden Folge AN und nach einer passenden Folge BN, sodass wir CN einschätzen können und beweisen, dass CN konvergiert gegen den Grenzwert der beiden einschachtelnden Folgen. Na gut, wenn wir da jetzt Computerexperimente gemacht haben und den Eindruck, das Ganze konvergiert gegen 1. Also wird das wohl unsere Vermutung sein. Und dann können wir versuchen, als AN die Folge 1, die konstante Folge 1 zu nehmen, denn wir wissen einmal sicher, 1 ist gleich CN. Also das heißt, an der Stelle von AN nehmen wir eine konstante Folge, die konvergiert gegen 1. Das ist also genau das, was wir vermuten, dass auch diese Folge hier gegen 1 konvergiert. Und nach oben können wir sie aber auch ganz leicht abschätzen. Denn wir haben gestern schon in der letzten Überlegung gesehen, dass diese Größe hier 1 plus 1 durch n hoch n, wenn ich das nach dem binomischen Leersatz entwickle und dann nach dem zweiten Term aufhöre, dann bekommen Sie diese Ungleichung. Das heißt, wenn ich die n-te Wurzel ziehe, dann haben wir diese Ungleichung. 1 plus 1 durch n ist größer als die n-te Wurzel aus 2. Das heißt, dieses cn, das ist ja genau das, was hier steht, ist kleiner gleich, also sogar echt kleiner, als 1 plus 1 durch n. Und das sind natürlich jetzt zwei einfache Folgen. Die linke ist eine konstante Folge, die konvergiert natürlich gegen 1. Die rechte Folge ist 1 plus eine Nullfolge. Auch die konvergiert natürlich gegen 1. Also wir können sagen, der Limes n gegen unendlich von 1, das ist 1. Und der Limes n gegen unendlich von 1 plus 1 durch n, das ist auch 1. Also folgt daraus, dass cn gegen 1 konvergieren muss. Und unsere Vermutung ist damit bewiesen, mit Hilfe des Sandwich-Theorems. Gut, für weitere Konvergenzuntersuchungen führen wir neue Begriffe ein. Nämlich den Begriff der Teilfolge. Also Sie haben eine Folge AN n größer gleich 0. Und jetzt machen Sie Folgendes. Sie wählen Zahlen n0 kleiner als n1, kleiner als n2, kleiner und so weiter. Sie wählen natürliche Zahlen, ja, die n sind natürliche Zahlen. Sie wählen also natürliche Zahlen, aufstellen aber nicht jede natürliche Zahl, sondern die irgendwelche, die dürfen wir auch welche auslassen. Und dann betrachten Sie die Folge A, N, K, K größer als 0. Das ist also die Folge, nicht die obere Folge, ja, die obere Folge ist A0, A1, A2 und so weiter. Die untere Folge ist A, N0, A, N1, A, N2 und so weiter. Mit anderen Worten, wir nehmen jetzt nicht das nullte Element dieser Folge, sondern wir gehen bis zur Position N0 und greifen uns dieses Element heraus. Das ist also, das kommt hier auch vor, hier steht irgendwo A N0. N1 ist größer als N0, das heißt später, irgendwann einmal, treffen wir A N1. Und so weiter, später, irgendwann einmal, treffen wir A N2. Und dass diese ausgewählten Glieder der oberen Folge bilden eine neue Folge. Und jede Folge, die auf die Art und Weise aufgebaut ist, heißt Teilfolge der Folge AN. Also das hier ist eine Teilfolge. Wo wir also einfach die Folge durchgehen und wenn es uns gerade passt, nehmen wir ein Folgenglied heraus als nächstes Element unserer Teilfolge. Also Beispiele. Die Folge n Quadrat, n größer gleich 0, ist eine Teilfolge von der Folge aller natürlichen Zahlen, beispielsweise. Hier nehmen Sie einfach nur jede Quadratzahl und nicht jede Zahl. Die Folge, die konstante Folge 1, 1, 1 und so weiter, ist eine Teilfolge der Folge minus 1 hoch n, in größer gleich 0, das war also die Folge 1 minus 1, 1 minus 1 und so weiter. An dem zweiten Beispiel beobachtet man bereits, da haben Sie eine Folge, die ist nicht konvergent. Ja, diese Folge besitzt zwei Häufungspunkte und kann daher keine Grenze besitzen. Aber die Teilfolge, die wir hier herausgenommen haben, die ist konvergent. Das ist eine konstante Folge, bestehend aus Lambda 1 und die ist konvergent. Es kann also passieren, dass Teilfolgen einer nicht konvergenten Folge sehr wohl konvergent sind. Ja. Ja, sind sie. Denn wenn Sie sich das hier anschauen, das ist eine Abbildung, jedem k aus der natürlichen Zahl wird das ank zugewiesen. Ja, also das heißt, jedem natürlichen Zahl k wird eine reelle Zahl zugewiesen. Ja, halt nicht die reellen Zahlen wie hier, sondern eben das Ganze ein bisschen versetzt, ja, mit Löchern und so weiter. Aber die Abbildung hier, die Folge ist also nummeriert mit K und nicht mit NK. Gut. Also folgender Satz. Erstens, was passiert, wenn wir eine konvergente Folge haben und aus dieser konvergenten Folge eine Teilfolge herausgreifen? Also Sie haben eine Folge AN, die konvergiert gegen A. Gut, und jetzt nehmen Sie sich eine Teilfolge heraus. Also eine Teilfolge ANK, K größer gleich 0, das soll eine Teilfolge sein. Also nicht jedes Element, sondern genauso wie hier. Wir zeichnen also gewisse natürliche Zahlen. N0, N1, N2 sind der Größe nach geordnet, sind aus und bilden eine Teilfolge. Dann folgt, dass diese Teilfolge ANK, das schreiben wir schön auf, der Limes A gegen K, K gegen Moment sind, wohlgemerkt, ist dann auch A. Das heißt, wenn Sie eine konvergente Folge haben, dann konvergiert jede Ihrer Teilfolgen gegen denselben Grenzwert wie die Folge selbst. Der Beweis ist einfach. Ich werde Ihnen nur die Idee skizzieren und ihn nicht streng formal aufschreiben. Der Beweis, wieder mit Hilfe der Definition des Grenzwertes. Also das heißt, geben Sie sich eine Epsilon-Umgebung vor und weisen Sie nach, dass nur endlich viele Folgenglieder außerhalb dieser Epsilon-Umgebung sind. Also, das heißt, wir geben uns ein Epsilon größer als 0 vor. Und da schauen wir uns die Folge an. A0, A1, A2 und so weiter. Diese Folge ist konvergent. Diese Folge konvergiert gegen A. Das heißt, in dieser Folge finden wir höchstens endlich viele Ausnahmeglieder, die nicht in der vorgegebenen Epsilon-Umgebung sind. Diese endlich vielen Ausnahmen, die gehen wir einfach der Reihe nach durch, irgendwann einmal ist die letzte Ausnahme erreicht. A mit Index groß n. Alle Elemente, die dahinter kommen, die liegen in der Epsilon-Umgebung. Wohlgemerkt, das große N ist natürlich wieder von den Epsilon abhängig. Ja, wenn Sie ein kleines Epsilon nehmen, dann müssen Sie vielleicht weiter nach hinten gehen, bis Sie endlich Ihre letzte Ausnahme gefunden haben. Wenn Sie ein großes Epsilon wählen, dann gibt es vielleicht überhaupt keine Ausnahme und Sie können gleich mit 0 beginnen, weil ab 0 schon alles brav ist. Na gut, wenn also hier jetzt endlich viele Ausnahmen nicht in der Epsilon-Umgebung liegen, dann trifft dasselbe für die Teilfolge zu. Denn wo sind dann die Ausnahmen außerhalb der Epsilon-Umgebung aus unserer Teilfolge? Ja, die müssen sich auch hier irgendwo befinden, weil das sind ja alles Folgenglieder der ursprünglichen Folge. Halt nicht alle aufgelistet, sondern mit Löchern dazwischen. Aber alles sind Folgenglieder. Das heißt, alle Ausnahmen der Teilfolge sind auch gleichzeitig Ausnahmen der ursprünglichen Folge. Das heißt, da kann es dann auch nur endlich viele geben. Wir nehmen ja nicht alle, wir nehmen ja sogar weniger Folgenglieder im Allgemeinen. Das heißt also hier, kann es auch nur endlich viele Ausnahmen geben. Und daher muss also A gegen K für K gegen unendlich auch gegen A konvergieren. Also das ist die Beweisidee, das kann man natürlich noch schön und formal aufschreiben, ist aber gar nicht notwendig. Also jede Teilfolge einer konvergenten Folge konvergiert gegen dieselben Grenzwert wie die ursprüngliche Teilfolge. Frage, gilt das auch umgekehrt? Was können wir umgekehrt sagen? Ja, nicht ganz. Wir können Folgendes sagen. Nehmen Sie eine Folge A her, n größer gleich 0, und nehmen Sie eine Teilfolge A n k her, k größer gleich 0, mit der Eigenschaft, dass der Limes k gegen unendlich A n k gleich A ist. Also nehmen Sie eine Folge hier, die gegen einen Grenzwert A konvergiert. Was können wir dann sagen? Dann folgt, dass A ein Häufungspunkt der ursprünglichen Folge ist. Möglicherweise nicht der einzige Häufungspunkt, wie uns dieses Beispiel hier zeigt. Hier haben wir eine konvergente Teilfolge. Die Folge besteht aus lauter Einser, indem Sie einfach nur jene A nehmen, die einen geraden Index haben, dann bekommen Sie die ganzen Einser. Aber die Folge hat noch einen zweiten Häufungspunkt, nämlich minus 1. Auch da gibt es eine Teilfolge, die gegen minus 1 konvergiert. Das schauen wir uns nachher gleich an. Aber zumindest können wir das sagen. Warum ist das so? Das Argument ist wieder das gleiche. Geben Sie sich eine Epsilon. Epsilon größer als 0 vor und betrachten Sie die Epsilon-Umgebung U Epsilon von A. Da die Teilfolge gegen diesen Grenzwert A konvergiert, heißt es, dass fast alle Glieder der Teilfolge in dieser Epsilon-Umgebung drinnen sein müssen. Ja, das heißt, es gibt A in K aus der Epsilon-Umgebung U Epsilon von A für fast alle A in K. Also endlich viele Ausnahmen sind erlaubt. Das bedeutet also, dass unendlich viele Folgenglieder der ursprünglichen Folge in der Epsilon-Umgebung drinnen liegen. Denn jedes A in K ist ja auch ein Glied dieser Folge. Und hier sind unendlich viele sind da drinnen. Egal wie das Epsilon gewählt war. In jeder Epsilon-Umgebung liegen also unendlich viele Folgenglieder A in. Ja, das ist aber genau die Definition des Haltungspunktes. Fast alle Elemente der Teilfolge, also unendlich viele der ursprünglichen Folge. Natürlich können wir sagen, die ursprüngliche Folge ist reichhaltiger, das sind mehr Elemente, also können wir nicht sicherstellen, dass die Ausnahmen, die nicht in der Epsilon-Umgebung sind, nur endlich viele sind. Ja, wir wissen, es sind nur endlich viele der Teilfolge, aber möglicherweise hat die andere Folge unendlich viele Ausnahmen per K und daher muss das kein Grenzwert sein. Aber noch einen Satz können wir formulieren. Wenn A ein Haltungspunkt von AN ist, dann folgt, es existiert eine Teilfolge A in K, sodass A in K, wenn K gegen unendlich geht, gegen A konvergiert. Also wenn Sie einen Häufungspunkt Ihrer Folge haben, dann finden Sie auch eine Teilfolge, die gegen diesen Häufungspunkt konvergiert. Warum finden Sie das? Wenn A ein Häufungspunkt ist, heißt das, unendlich viele Folgenglieder sind in jeder Epsilon-Umgebung drinnen. Also geben Sie sich wieder ein Epsilon größer als 0 vor. Schauen Sie die dazugehörige Epsilon-Umgebung von A an. Da A ein Häufungspunkt ist, ist sichergestellt, dass diese Epsilon-Umgebung unendlich viele AN enthält. Schauen Sie sich die Indizes an, dieser unendlich vielen AN, und nehmen Sie diese einfach heraus. Ja, dann ist sichergestellt, dass die Folge, die Sie so bekommen, die A in K, gegen den Häufungspunkt konvergiert. Das heißt, das Verfahren muss ein bisschen feiner gemacht werden, als ich das jetzt gesagt habe. Sie machen Folgendes. Hier ist Ihr A und hier nehmen Sie eine Epsilon-Umgebung. Dann wissen Sie, weil das Ganze ein Häufungspunkt ist, gibt es unendlich viele AN in dieser Epsilon-Umgebung. Suchen Sie sich eines aus. Hier ist ein AN. Suchen wir uns dieses AN aus. Und den Index, den wir dazu gefunden haben, dieses N hier, das sei bereits unser N0. Okay? Jetzt nehmen wir eine kleinere Epsilon-Umgebung. Und zwar so klein, dass dieses AN0 sicher außerhalb liegt. Aber es ist immer noch so, dass unendlich viele AN da drinnen liegen. Also gibt es auch irgendein AN mit einem größeren Index N als N0. So eines suchen wir uns aus. Und den zugehörigen Index, den taufen wir N1. Na, und jetzt setzen Sie das Spiel fort. Da unendlich viele AN in jeder Epsilon-Umgebung liegen, hört es nie auf. Und auf die Art und Weise konstruieren Sie natürlich eine Teilfolge, die gegen A konvergiert. Denn wenn Sie jetzt irgendeine Epsilon-Umgebung festlegen, ja, dann wird also, da finden Sie unendlich viele AN-K, die da drinnen liegen, weil Sie das ja genau so konstruiert haben. Also das ist die Beweisidee. diese Satze, wie gesagt, das formale Aufschreiben des Schenken. Ein wichtiger Satz für beschränkte Folgen ist der sogenannte Satz von Bolzano und Weierstrass. Der sagt folgendes aus: AN größer gleich 0 sei beschränkt. Was können wir dann sagen? Dann können wir sagen, es gibt mindestens einen Häufungsbuch. Beschränkte Folgen müssen nicht konvergent sein, also sie sind monoton, dann sind sie automatisch konvergent. Aber wenn wir nicht monotonie voraussetzen, dann wissen wir zumindest, es gibt einen Häufungspunkt und nach diesen Sätzen, es gibt also eine konvergente Teilfolge. Es gibt keine konvergente, die Folge selbst muss nicht konvergent sein, aber zumindest besitzt sie eine konvergente Teilfolge. Auch hier, wieso ist das so? Betrachten Sie die Zahlen gerade. Die Folge ist beschränkt, das heißt, es gibt eine untere Schranke und es gibt eine obere Schranke. Es gibt also ein Intervall und alle Folgen, die da liegen, da drinnen. Jetzt können Sie Folgendes machen. Teilen Sie das Intervall in zwei Hälften. Da unendlich viele Folgen wieder vorhanden sind, muss in mindestens einer der beiden Hälften müssen unendlich viele Glieder vorhanden sein. Also wählen Sie eine der beiden Hälften so, dass Ihre ausgewählte Hälfte unendlich viele Folgen wieder enthält. Und wählen Sie ein Folgenglied daraus und teilen Sie, fangen wir das linke Intervall, dort seien unendlich viele Folgen wieder. Teilen Sie dieses Intervall wieder. Dann haben Sie wieder in diesen beiden Hälften, in mindestens einer der beiden müssen unendlich viele, seien wir sonst wären insgesamt unendlich viele. Und auf die Art und Weise, nehmen wir an, es ist wieder das linke, teilen wir wieder, nehmen wir an, es ist diesmal das rechte, wir teilen wieder und so weiter und so fort. Und auf der Art und Weise bekommen Sie also die Folge der Teilungszahlen, die wir hier auszeichnen, die ist konvergent. Und der Grenzwert dieser Folge liefert auch gleichzeitig den Grenzwert einer Teilfolge, indem Sie einfach aus jedem dieser kleinen Intervalle, die Sie immer ausgewählt haben, ein Folgenglied auswählen. Da bekommen Sie eine Teilfolge, die genau dorthin konvergiert, wo die Folge der Teilungszahlen hin konvergiert. Ja, wie gesagt, das ist jetzt alles nicht sehr genau argumentiert, das ist also die grobe Idee, wie man so einen Beweis durchführen kann. Streng mathematisch muss man das natürlich anders aufschreiben, aber ich glaube, das Prinzip ist so irgendwie verständlich. Warum dieser Satz hier? Ein anderer wichtiger Begriff ist die sogenannte Cauchy-Folge. AN größer gleich 0, so etwas heißt Cauchy-Folge. Genau dann, wenn, und ich schreibe jetzt einmal formal hin, für alle Epsilon größer als 0 existiert ein Groß N, das von Epsilon abhängt, sodass für alle N und M größer als dieses Groß N von Epsilon gilt, dass der Abstand, also der Betrag von AN minus AM kleiner ist als Epsilon. Das ist einmal formal hingeschrieben. Jetzt schauen wir uns an, was das heißt. Was heißt das? Wir geben uns ein Epsilon größer als 0 vor. Und da steht für alle Epsilon größer 0. Das heißt, es muss wurscht sein, was ich mir vorgebe. geht mit irgendeiner Y-Größe vor, völlig beliebig. So, es muss also jetzt Folgendes möglich sein. Wenn wir die Folge hier anschauen, A0, A1, A2, A3 und so weiter, es muss also jetzt möglich sein, einen Index groß n von Epsilon zu finden. Ja, so etwas, da ist ein groß n von Epsilon, A groß n von Epsilon, also so ein Folgenglied hier mit passendem Index muss auffindbar sein, sodass der Abstand von zwei beliebigen Folgengliedern, AN und AM, die nach diesem Folgenglied kommen, also später sind, der Abstand von diesen beiden muss kleiner als Epsilon sein. Also das heißt, die Aufgabe ist die, Sie geben mir ein Epsilon vor, wie klein auch immer es sein mag. Meine Aufgabe ist, ich suche einen passenden Endabschnitt der Folge. Ja, das ist also quasi der Endabschnitt der Folge. Alles, was nach dem großen End von Epsilon kommt. Ich suche einen passenden Endabschnitt, der zu Ihrem Epsilon passt. Und der Endabschnitt hat die Eigenschaft, dass jede zwei Glieder, die im Endabschnitt liegen, einen geringeren Abstand voneinander haben als das Folgeglied von Epsilon. Wenn ich diese Aufgabe immer lösen kann, dann ist das hier eine Cauchy-Folge. Und Cauchy-Folgen über den reellen Zahlen, das sind nicht irgendwelche Folgen, sondern das ist eine Charakterisierung von Konvergenz. Das gilt nämlich, nehmen Sie eine Folge an in Größe der 0 aus R hoch n, also das heißt eine reelle Folge mit reellen Koeffizienten, mit reellen Gliedern, dann gilt an ist konvergent genau dann, wenn an eine Cauchy-Folge ist. Das heißt, die Eigenschaft Cauchy-Folge zu sein, ist einfach eine andere Beschreibung für die Eigenschaft konvergent zu sein. Zumindest wenn wir reelle Folgen anschauen. Beispielsweise gilt das nicht, wenn wir Folgen mit rationalen Elementen anschauen. Also wenn wir innerhalb der rationalen Zahlen agieren, dann nehmen Sie die Folge beispielsweise 1,4, 1,41, 1,414 und so weiter, also dass diese Folge gemeint ist, sie nehmen die Dezimalentwicklung von Wurzel aus 2 und sie nehmen noch immer eine Stelle mehr. Klarerweise ist das eine Cauchy-Folge. Denn wenn Sie sagen, Epsilon ist klein, irgendeine kleine positive Zahl, dann gehen Sie nur weit genug nach hinten in der Folge. Worin unterscheiden sich dann solche zwei Elemente, die weit hinten sind? Ja, irgendwo in den hinteren Dezimalen. Ja, vorne ist ja alles gleich. Das heißt, der Abstand ist kleiner als 10 hoch minus n, je nachdem halt wie weit ich gegangen bin. Also wenn mein n von Epsilon, der Abstand hier, ist immer kleiner als 10 hoch minus n von Epsilon. Das heißt, mit 10 hoch minus n von Epsilon kann ich jedes beliebige Epsilon unterschreiten. Ich kann also sicherstellen, dass der Abstand hier immer kleiner als Epsilon ist. Das heißt, das ist eine Cauchy-Folge. Aber aufgefasst, als Folge über den rationalen Zahlen ist sie nicht konvergent. Denn der Grenzwert dieser Folge ist Wurzel 2 und das ist keine rationale Zahl. Ja, als reelle Zahl ist sie aber sehr wohl konvergent. Da muss sie auch sein, wenn sie eine Cauchy-Folge ist. Ja, zum Abschluss. Ja, Beispiel für den Morgen, wie man Beweis dieses Satzes. Das dauert ein bisschen zu lang. Einen Beweis dieses Satzes. Nehmen Sie eine konvergente Folge. Und wir müssen beweisen, diese Folge muss eine Cauchy-Folge sein. Na gut, wenn wir ein Epsilon größer als 0, dann ist einmal sichergestellt, dass wir ein N, das von diesem Epsilon natürlich abhängen wird, finden können, sodass An minus A kleiner ist als Epsilon für N größer als groß N. Das ist die Eigenschaft Konvergenz. Ja? Das heißt also, für jedes beliebige Epsilon finde ich, nachdem ich die endlich vielen Ausnahmen durchgegangen bin, nehme ich den Index, den ich davor finde, alles was danach kommt, ist in der Epsilon-Umgebung drinnen. Das heißt, das erfüllt genau diese Umkehr. Das folgt aus der Konvergenz. So, was ist, wenn jetzt n und m größer sind als dieses Groß n? Und ich schaue mir den Abstand an. Was ist der Abstand? An minus am. Dieser Abstand, den können wir schreiben als Betrag von an minus a minus am minus a. Ich habe also hier nur ein minus a und ein plus a hineingeschummelt, das heißt, ich habe eh nichts gemacht. So, jetzt gilt aber die Dreiecksungleichung. Der Betrag einer Summe ist immer kleiner gleich die Summe der Beträge. Das heißt, das hier ist kleiner gleich den Betrag von an minus a plus den Betrag von an minus a. Jetzt wissen wir aber, n und m sind beide groß. Ja, größer als dieses n. Das heißt, das hier muss kleiner sein als epsilon. Und das hier muss auch kleiner sein als Epsilon. Das heißt, insgesamt ist das Ganze kleiner als 2 Epsilon. Und das ist genauso groß wie kleiner als Epsilon. Denn ich könnte genauso gut sagen, wenn ich mir ein Epsilon größer 0 vorgebe, dann interpretiere ich das gleich einmal als Epsilon halbe. Ich kann sicher erreichen, dass das kleiner ist als Epsilon halbe. Das ist ja genauso gut, auch eine positive Zahl. Dann habe ich hier Epsilon halbe, hier auch Epsilon halbe und hier wunschgemäß kleiner als Epsilon. Also ein konstanter Faktor beim Epsilon tut nicht weh. Das funktioniert also trotzdem. Wie schaut es mit der Umkehrung aus? Cauchy-Folgen müssen konvergent sein. Nur wir wissen, dass für alle großen N und M, also groß heißt größer als groß n, gibt es, dass der Abstand von an minus an kleiner ist als Epsilon. Vorgegebenes Epsilon, wir finden immer ein passendes groß n dazu. Daraus folgt jetzt, dass die Folge an beschränkt sein muss. Denn wenn Sie bis zu diesem großen N von Epsilon gehen, alles was danach kommt, hat davon einen Abstand, der ist kleiner als Epsilon. Das heißt, da ändert sich nichts mehr. Alle jegliche Elemente, also alle Elemente, die da kommen, haben vom nächsten Element an plus 1 einen Abstand, der kleiner ist als Epsilon. Das heißt, alles ist in der Nähe von an plus 1. Wenn ich in der Nähe von an plus 1 bleiben muss, dann habe ich eine beschränkte Folge. Also die Folge an ist beschränkt. Daher gibt es einen Häufungspunkt. Und warum kann es nicht zwei Häufungspunkte geben? Also es gibt eine konvergente Teilfolge. Ank minus a ist also immer kleiner als Epsilon. Und da die anderen Folgenglieder aber von dieser konvergenten Teilfolge nicht weit weg sein können, ja, sie dürfen ja höchstens Abstand Epsilon haben, muss die Folge insgesamt gegen diesen Grenzwert, gegen diesen Häufungspunkt, den man hier finden kann, konvergieren. Daher ist jede Cauchy-Folge auch konvergent.